Genau, heute geht es um das letzte Buch der Bibel, um die Offenbarung. Da habe ich am Anfang eine Frage: Was für Gedanken kommen euch am Anfang oder was für ein Gefühl verbindet ihr vielleicht mit Offenbarung? Einfach mal so rausrufen.
Jesus kommt bald.
Jesus kommt bald, das Ende der Welt.
Sieben Siegel.
Sieben Siegel. Irgendwelche Gefühle? Ich check's nicht. Geht mir auch so. Angst manchmal, genau. Ich will die ersten drei Verse von der Offenbarung lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knecht zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Ja, selig ist, wer da liest und hört. Selig bedeutet auch, glücklich ist, der liest und hört. Eigentlich sollte uns das Buch glücklich machen und nicht vielleicht Angst machen. Genau, und ich habe einen leichten Kommentar gehört, in Kürze geschehen soll, könnte man sich jetzt denken, gut 2000 Jahre oder fast 2000 Jahre, ist jetzt Jesus immer noch nicht da, warum kommt er denn jetzt nicht? Aber dieses Wort in Kürze beschreibt nicht, wann was passiert, sondern wie schnell etwas passiert im Hebräischen. Und es bedeutet nur, das, was Johannes, diese Vision, was er hat, die werden in einer ziemlich kurzen Zeit passieren. Ich meine, kurz ist immer relativ, ich weiß nicht, was für Gott kurz ist. Aber ja, genau, es geht um das Zukünftige, was geschehen soll. Aber trotzdem hat es genau in die damalige Zeit gesprochen. Es wurde ungefähr der Brief im ersten Jahrhundert verfasst, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, 60 oder 80 nach Christus. Genau, und das hat genau die Zeit gesprochen. Das werden wir später noch ein bisschen sehen, aber es spricht auch immer noch in unserer Zeit heute. Und das werden wir jetzt gleich auch sehen. Heute geht es nämlich um die sieben Sendschreiben, also sind quasi an sieben Gemeinden wurden mit diesem Brief, mit der Offenbarung direkt angeschrieben. Aber da geht es jetzt schon los. Die Bibel ist voll, vielleicht auch voll von Bildern und Symbolen. Und manchmal weiß man nicht, ob man es wörtlich nehmen soll oder nicht. Und Zahlen haben auch manchmal eine bestimmte Bedeutung. Und die Zahl 7 bedeutet in der Bibel ganz oft Vollständigkeit, Ganzheit, ja, Vollkommenheit. Jesus sagt im Evangelium, wir sollen 7-mal, 70-mal vergeben. Wir sollen unseren Bruder vollkommen vergeben. Und so kann man sagen, hey, diese 7 Sendschreiben stehen für die ganze Gemeinde auf der Erde. Und so sprechen sie immer noch zu uns. Genau, bevor wir zu den 7 Sendschreiben kommen, die stehen in Kapitel 2, will ich das erste Kapitel kurz erwähnen. Und da sind, will ich einfach 3 Bibelverse rauspicken, die beschreiben, was eigentlich drinsteht in der Offenbarung. Und da kannst du einfach weiter drücken. Genau, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, es kommt mit den Wolken. Er kommt mit den Wolken und es werden ihn alle sehen, alle Augen sehen. Werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen und alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und Jesus sagt später in anderen Worten nochmal, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Bam, hier sieht man schon, um was es geht. Jesus kommt wieder und dann werden ihn alle sehen. Jetzt können wir ihn noch ignorieren. Jetzt können wir ihn noch ignorieren. Aber es wird eine Zeit kommen, wo wir es nicht mehr können. Da kommen wir nicht mehr an Jesus vorbei. Und der zweite Punkt ist, wer hat die Macht? Gott ist das Alpha und das Omega. Er ist der Allmächtige. Und Jesus sagt, ich war tot und lebe wieder. Ich habe die Schlüssel des Todes. Ich habe sogar Macht über den Tod. Jesus hat die Macht und Gott hat die Macht. Und das ist so ein Thema, was sich durch die Offenbarung zieht. Wer hat die Macht? Wer hat alles unter Kontrolle? Vielleicht auch in Kontrolle auch in meinem Leben, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt vielleicht auch in deinem Leben auf dem Thron? Bin ich selbst, der bestimmt, was gut für mich ist oder schlecht? Jesus sagt ganz, oder die Offenbarung sagt ganz klar, Gott ist der, der auf dem Thron sitzt und er will auch in deinem Leben auf dem Thron sitzen. 60 Mal kommt das Wort Thron im Neuen Testament vor und 47 Mal davon in der Offenbarung. Wer sitzt auf dem Thron? Wem gebührt Ehre und Anbetung? Das zieht sich durch die ganze Offenbarung. Und jetzt wollen wir auch reinschauen in die 7 Sendschreiben. Am Anfang wollte ich alle 7 machen. Ich habe es irgendwann gecheckt. Das schaffe ich nicht in einer Predigt. deswegen werden wir mit den ersten 4 anfangen. Genau, und da vielleicht noch kurz dazu. Es werden jetzt nicht nur 2 Predigen über Offenbarung, sondern heute und nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir auch einen kleinen Exkurs machen über Entrückung und so. Und dann gibt es nochmal Ende November und Anfang Dezember 2-mal über Offenbarung. Und dann werde ich einfach mal schauen, was ist. Vielleicht gibt es nächstes Jahr nochmal was. Aber ich habe einfach gemerkt, da steckt so viel Gutes drin. Und es ist nicht nur irgendwas, was irgendwann kommt, was wir nicht erleben werden, sondern es geht immer in die heutige Zeit rein. Genau. Der erste Brief, also die sind meistens immer gleich aufgebaut, diese Sendschreiben. Am Anfang wird der Empfänger genannt, dann sagt Jesus über sich was. Dann spricht er direkt in die Kultur rein, in die Geschichte. Und dann gibt es Anerkennung oder Lob. Anerkennung, Lob oder auch Tadel und Anklage von Jesus. Und dann gibt es auch aber einen Aufruf zur Buße, zur Umkehr oder eine Warnung oder eine Mahnung. Und am Schluss endet jeder Sendschreiben mit einer Verheißung, mit einem Siegesspruch. Genau. Und da starten wir in den ersten Brief, Ephesus. Ich werde nicht die ganzen Texte durchlesen, weil dann sind wir ewig beschäftigt. Ich habe sie aber abgedruckt und das Dicke, wo ich mich drauf beziehen werde, ein bisschen markiert. Ephesus ist, sagt Jesus, hey, ich mag deine Treue, deine Arbeit und deine Standfestigkeit im Glauben, aber du hast die erste Liebe verlassen. Wer ist denn die erste Liebe?
Jesus.
Amen, Jesus. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 9 steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, Jesus, in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und später, 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Herr Jesus hat uns als erstes geliebt und es ist, wir haben nichts gegeben. Und es geht nicht im Christentum darum, irgendwas zu schaffen, irgendwas zu bringen, sondern einfach zu Jesus hinzugehen, zu dieser Person Jesus und uns lieben zu lassen von ihm, füllen zu lassen von ihm. Im 1. Johannes 4, Vers 9 steht, wir leben durch ihn. Auch zu übersetzen, im Hebräischen kann man es auch übersetzen, wir leben mit ihm. Aber es steht nicht da, wir sollen für ihn leben, ausschließlich. Wir sollen mit ihm leben. Wie geht's uns in der Liebesbeziehung zu Jesus? Sind wir nur im Doing drin? Sind wir nur da drin, für Jesus was zu tun? Oder lassen wir jetzt immer wieder, kommen wir zu ihm hin und sagen, hey, ich brauche dich, ich kann es nicht allein. Hey, ich möchte mich von deiner Liebe überraschen lassen. Genau, Jesus sagt, wenn du sagst, hey, Gemeinde Ephesus, wenn du darüber nicht Buße tust, das heißt umkehrst, dann will ich deinen Leuchter von mir wegstoßen. Und dieses Bild kommt aus dem Alten Testament im Tempel, wo Gott gewohnt hat, gab es Leuchter und die hat man immer wieder reinigen müssen und neues Öl reingießen müssen, dass sie gebrannt haben. Aber wenn so ein Leuchter irgendwie unrein geworden ist, dann wurde er aussortiert. Er kam raus aus dem Tempel und wurde ausgetauscht. Und das ist das Bild dahinter. Wir können nicht dann im Tempel sein, wir können nicht bei Gott sein, wenn wir die erste Liebe verlassen. Aber Gott sagt, hey, die Arme stehen immer offen. Komm einfach zurück zu mir. Und er sagt, und der Siegesspruch geht, wer überwindet, dem will ich geben vom Baum des Lebens. Ja, das erinnert ans Paradies. Ans Paradies, wenn wir vielleicht sterben und bei Gott sind, aber auch an das Paradies, wo wir in 1. Mose lesen, wo Gott ein Paradies für die Menschen geschaffen hat und da steht Gott gegen mit dem Menschen spazieren. Und an das erinnert es, Gott will diese Freundschaft mit dir. Gott will diese Freundschaft mit dir und darum geht es in unserem Glauben. Es geht nicht darum, um zu schaffen. Und unser Bibelschullehrer in Schloss Klaus hat gesagt, es geht nicht darum, reißt euch zusammen, sondern es geht darum, sich füllen zu lassen und zu glauben, hey, Jesus will dir alles geben, was du brauchst. Genau. Vielleicht ist es für dich, für mich, wieder dran, so einen Spaziergang mit Gott zu machen. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und er spricht zu uns. Okay, kommen wir zur nächsten Gemeinde, Smyrna. Seine Gemeinde in Leiden. Sie muss viel ertragen, Bedrängnis. Zu der Zeit gab es einen Kaiserkult. Und alle mussten vor dem Kaiser treten oder vor einer Statue und niederknien und den Kaiser huldigen. Und die Juden waren aber privilegiert, die Religion war angenommen, also anerkannt quasi. Die mussten das nicht machen, für die gab es quasi eine Ausnahme. Und am Anfang dachte man, gut, die Christen gehören zu den Juden dazu, die müssen das nicht machen. Irgendwann hat man dann gemerkt, hey, die können sich gar nicht vertragen, das ist ja eine ganz eigene Gruppe. Und so mussten die Christen auch niederknien vor dem Kaiser. Aber wir Christen sollen nur Gott die Ehre geben. Und deswegen gab es dann natürlich einen Konflikt und die wurden verfolgt, wurden getötet für ihren Glauben. Mussten Folter erleiden. Und da spricht dieser Brief direkt rein. Und Jesus sagt aber zu ihnen, hey, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, der tot war und wieder lebt. Und er gibt zwei Versprechen. Wer treu ist bis auf den Tod, wird die Krone des Lebens bekommen. Was für ein krasser Gegensatz. Wer treu ist bis auf den Tod, wird das die Krone des Lebens haben. Im 1. Korinther 9, Vers 25 zeigt Paulus so ein Bild und sagt, hey, es gibt die Athleten, die in der Rennbahn sind und die geben alles, die nehmen Strapazen auf sich um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Und dann sagt er, hey, wir sind nicht hier, um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen, sondern einen unvergänglichen. Und das ist die Krone des Lebens. Diese Krone des Lebens wiegt viel, viel mehr als alles, was wir hier auf der Erde erreichen können. Und zweitens sagt er, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das heißt, wir werden ewig mit Jesus leben. Ja, leiblich kann uns was genommen werden. Wir können schief angeschaut werden, wenn wir von Jesus erzählen. Wir können verfolgt werden. In Deutschland zum Glück noch nicht, aber kann auch irgendwann kommen und wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Aber das Ewige kann uns nicht genommen werden. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dieser Gemeinde. Wann haben wir das letzte Mal vielleicht einen schrägen Blick riskiert, als wir über Jesus gesprochen haben? Wann haben wir da vielleicht mal ein Opfer genommen? Genau. Kommen wir zu der nächsten Gemeinde Pergamon. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Pergamon wird gelobt für seinen festen Glauben, obwohl er an einem Ort ist, wo ziemlich viel Mist passiert oder ziemlich viel Götzenverehrung. Pergamon war eine Hochburg der Götterverehrung. Und vielleicht denkst du dir auch in der Schule, oh, hier glaubt ja überhaupt keiner. Ich bin ja voll an einem Ort, wo kein Glaube ist. Und da ist einfach, hey, trotzdem feste sein und Gott oder Jesus tut es anerkennen. Aber es wird gesagt, hey, es gibt einige, die die Lehre Biljams befolgen. Und die Lehre Biljams, Biljam war ein Mensch im Alten Testament und der hat von Balak den Auftrag bekommen, Israel zu verfluchen. Hat es aber nicht gemacht, weil Gott ihm gesagt hat, hey, du kannst ihn nicht verfluchen. Und dann hat Biljam Israel gesegnet, aber im Nachhinein hat Biljam Balak einen Tipp gegeben, und zwar sich mit den Israeliten zu vermischen. Also das Volk von Midianiter, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit den Israeliten. Und das sollten die Israeliten eigentlich tun, weil es kam dann Götzenverehrung und das hat Israel nicht gut getan. Und das ist das lief anscheinend da ein bisschen auf. Also ich weiß nicht, ob die Vermischung da das Problem war, weil es waren ja eigentlich beides Heiden, also eher nicht, sondern es ging darum, verschiedene Glaubensrichtungen zu vermischen. Auf der einen Seite gehe ich vielleicht in die Kirche, auf der anderen Seite damals vielleicht habe ich Götzendienst gemacht, vielleicht heute würde man sagen, ich sauf mich zusammen oder keine Ahnung oder irgendwie ein ausschweifendes Leben. Es gibt so viele Kompromisse, das waren einfach jetzt zwei, die mir eingefallen sind. Aber vielleicht sind es aber auch kleine Sachen, wo ich wo man eben Kompromisse macht im Glauben, wo man nicht fest mit Jesus geht. Ja, da ist die Frage, hey, wo gehen wir vielleicht falsche Kompromisse ein? Jesus will, dass wir kompromisslos sind. Da ist dieser Siegerspruch, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ein weißer Stein war früher vielfältig gebraucht. In Wettkämpfen wurde ein Siegern gegeben. Als Anerkennung oder im Gericht wurde er Angeklagten gegeben, als Zeichen, dass sie freigesprochen sind. Oder bei großen Festfeiern wurden Ehrengästen gegeben, quasi so als VIP-Einladung. Und Jesus sagt, hey, wenn du überwindest, dann hast du meine Anerkennung. Und die ist so viel wert wie ein Freispruch, eine Siegerehrung, eine besondere Einladung, mich zu mir zu kommen. Und ich will dir das verborgene Manna geben. Wie in Johannes 6 sagt Jesus von sich, er ist das Manna, er ist das Brot des Lebens. Und wenn Jesus sagt, ich will dir das verborgene Manna geben, dann ist es so, hey, ich will mich dir noch mehr offenbaren. Ich will, dass du mich kennst. Und ich glaube, dass es verschiedene Tiefen von Leuten kennen gibt. Den Joni kenne ich jetzt zum Beispiel nicht so gut wie die Miri, weil ich einfach viel näher an der Miri dran bin. Und so sagt Jesus auch, hey, es gibt verschiedene Level und ich will dich einladen, dass du mich vollkommen kennst. Genau. Und dazu ist aber, ruft er uns auf, zu überwinden und diesen Kompromiss nicht einzugehen, faule Kompromisse. Wo wollen wir Anerkennung haben? Wollen wir von Gott Anerkennung haben, von Jesus Anerkennung oder suchen wir immer noch Anerkennung in der Welt? Die vierte Gemeinde, Thyatira. Ein sehr interessanter Name. Der ist ähnlich wie der davor von Pergamon. Musste da ein bisschen was auslassen, weil der Text einfach zu lang war. Sie haben, Jesus lobt auch den Dienst und den Glauben, aber sie dulden falsche Lehre. Und da nimmt Johannes oder zeigt Jesus Johannes ein Bild von der Isabel, die eine Königin war von Israel und die eben das Volk verführt hat. Hier geht es eine Stufe weiter. Biliam war außerhalb des Volkes, hat nicht zum Volk gehört und hat falsche Kompromisse reingebracht in die Israeliten. Bei Isabel stand sie ganz oben vom Volk Israel und hat von oben falsche Lehren reingebracht. Und das ist eigentlich eine Stufe, hey, wenn wir falsche Kompromisse von außen irgendwann annehmen, dann werden sie zur Gewohnheit in uns drin und von innen befolgen wir sie dann. Und Jesus sagt, hey, ihr sollt diese Dinge nicht dulden. Ihr sollt diese falschen Kompromisse nicht eingehen. Sonst werden sie zu falschen Gewohnheiten und zu falschen Lehren von oben in euch drin. Kurz mal niesen. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende? Genau, es wird einfach, Jesus sagt, hey, halte fast an dem, was du bekommen hast und nicht an den falschen Kompromissen. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über Heiden und soll sie weiden mit eisernem Stab. Dieses Wort mit eisernem Stab bringt Jesus später nochmal in der Offenbarung. Weil es ein Zeichen ist, hey, Jesus wird irgendwann herrschen über die Erde. Und da sagt, hey, wenn wir überwinden, dann werden wir mit ihm herrschen. Genau, wer Ohren hat, der höre. Das war es mal zu den vier Gemeinden. Ich glaube, wir haben alle gecheckt, dass sie immer noch in unserer Zeit sprechen. Und dass es immer Gemeinden geben wird, die verfolgt sein werden, die falsche Kompromisse eingehen, die die erste Liebe verloren haben. Das war damals so und das ist heute so. Aber ich will euch noch eine zweite Deutung ein bisschen geben, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, aber die interessant ist und deswegen wollte ich sie euch weitergeben. Und zwar gibt es sieben Gemeinden und diese sieben Gemeinden können auch für sieben Epochen der Kirchengeschichte stehen. Und manche deuten das so, dass sie sagen, hey, Ephesus steht für die Gemeinde, für die apostolische Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts oder bis zum ersten Jahrhundert. Sie waren eigentlich gut dabei und haben irgendwann sind sie nur noch ins Doing gekommen, aber haben die erste Liebe verloren. Die zweite Gemeinde, Smyrna, steht für die Verfolgung zwischen 100 und 331 unter 10 römischen Kaisern. In diesem Abschnitt hat man stand, ihr werdet 10 Tage verfolgt werden. Und das könnte auf 10 römische Kaiser deuten, in der besondere Verfolgung war. Pergamon, irgendwann gab es ein, wurde der Glaube als Staatsreligion anerkannt und auf diese Zeit deuten das manche hin. Es gab eine Vermischung, die nicht unbedingt gut war und man hat vielleicht falsche Kompromisse eingegangen ab 313. Und Thyatira steht, sagen manche, für das Papsttum. Ich will eigentlich nicht über katholische Kirche schlecht reden, weil ich glaube, dass sie auch vieles Gutes getan hat, aber wenn man sagt, hey, es gibt jemanden, der unfehlbar ist und noch andere Dinge, dann geht es in eine falsche Richtung von oben her. Und deswegen deuten die Gemeinde Thyatira auf das Papsttum. Genau. Und nächste Woche geht es dann weiter mit den letzten 3 Gemeinden. Wenn man das natürlich so weiter spinnt, könnte man irgendwann sagen, okay, das ist die Kirchengeschichte, jetzt kommt Jesus irgendwann wieder. Ich möchte nicht, dass wir so denken, sondern ich möchte, dass wir offen sind und immer bereit dafür, dass Jesus jederzeit kommen kann und das uns nicht ausrechnen. Aber ich finde es trotzdem interessant, deswegen gebe ich das hier einfach mal weiter, prüft es für euch. Genau. Außerdem gibt es noch ganz viele andere Bibelstellen, an denen wir es festmachen können. Wann ist die Zeit, dass Jesus wiederkommt? Genau. Wir sehen einfach, dass Jesus in jede Situation von den Gemeinden da auch reingesprochen hat und ich glaube, dass Gott in jede Situation von uns auch reinsprechen will. Und manchmal ist es Zeit, da umzukehren, Buße zu tun und zu ihm zu kommen. Und ich habe eine Seite noch. Genau, einfach nochmal kurz wiederholt. Ephesus, einfach nochmal ein paar Gedanken, wo ihr drüber nachdenken könnt. Wie geht's meiner Liebesbeziehung zu Gott? Wie geht's meiner Liebesbeziehung zu Jesus? Jesus hat mega Interesse daran, dass wir mit ihm gehen, dass wir ihn kennen. Und dass es nicht eine Dienstbeziehung ist, sondern eine Liebesbeziehung. Smyrna, wann haben wir das letzte Mal vielleicht einen schrägen Blick riskiert, um Jesus zu bekennen? Smyrna hat es ziemlich oft gemacht. Nicht nur einen schrägen Blick. Pergamon, wo gehen dir vielleicht falsche Kompromisse ein? Entscheide dich für den Weg Jesu. Er wird dir Anerkennung schenken und dir tiefer offenbaren. Anerkennung, die die Welt dir nicht geben kann. Thyatira, wieder falsche Kompromisse, falsche Gewohnheiten. Wo haben sich die vielleicht eingeschlichen? Gott, Jesus sagt, hey, ich gebe dir den Morgenstern zum Streiten. Steh dagegen auf, gegen diese falschen Denkmuster vielleicht, falschen Gewohnheiten. Vielleicht, für manche heißt es auch, falsche Freunde, die zu falschen Gewohnheiten führen, Abstand zu nehmen. Genau. Wir werden jetzt einfach nochmal 2 Lieder hören, oder 1, 2. Genau, und ich würde einfach noch beten. Yes. Und ihr könnt da einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Vater, ich danke dir, dass dir so viel liegt an uns. Und deswegen hast du ja dein Wort uns gegeben, die Bibel, die zu uns spricht, die die einfach Dinge ans Licht bringen will. Und ich bete, dass du jetzt auch zeigst, was du über uns denkst. Ich danke dir, dass du so viel gute Gedanken über uns hast. Weil es manchmal in der Zeit ist, wieder in bestimmten Bereichen umzukehren zu dir. Und ich bete, dass du da deine Offenbarung schenkst, deine Gedanken. Amen.